Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Regenwasserrückhaltung mit Regenwassertanks. Aktuelle Möglichkeiten und Auswirkungen durch den Klimawandel auf Regenwassermanagementprojekte. Mein Name ist Nina Haller und ich freue mich sehr, heute Torin Oesterle wieder mal bei uns begrüßen zu dürfen. Torin ist Leiter der Projektingenieure bei Hauraton und wird uns interessante Einblicke in dieses wichtige Thema geben. Hallo Torin.
Hallo Nina.
Um gleich mit dem Thema zu starten, Torin, könntest du uns einen kurzen Überblick darüber geben, was genau unter Regenwasserrückhaltung zu verstehen ist und warum es eigentlich gerade in der heutigen Zeit so relevant ist?
Ja, klar. Für den Einstieg perfekt. Wie der Begriff schon sagt, Regenwasserrückhaltung, ist jetzt relativ einfach, die Rückhaltung von Regenwasser. Aber warum wir das Ganze machen, ist natürlich irgendwo auch aufgrund der Niederschläge und auch der Siedlungseigenschaften geschuldet. Ja, also wir bauen oder haben früher auch gerne in Flussgebieten gebaut, um einfach auch die Verkehrswege nutzen zu können. Und wenn viel Regen fällt, die Flüsse anstauen, dann wollte man natürlich vermeiden, dass die Siedlungen unkontrolliert überflutet werden und hat dann damals, sage ich mal, relativ früh schon angefangen, mit Regenwasserrückhaltebecken oder Überflutungsarealen Regenwasser einfach kontrolliert irgendwo abzuleiten. Damals wie heute ist das Ziel immer gewesen, auch den Spitzenabfluss zu reduzieren. Heißt, wenn es viel regnet, die Flüsse anschwellen, die Kanalnetze überlastet werden oder drohen überlastet zu werden, dass man eben diesen Spitzenabfluss einfach minimiert, ne, den Weg etwas länger macht des Wassers, einen Puffer schafft. Und das macht man schon sehr, sehr lange.
Eher mit offenen?
Mit offenen Becken. Bauweisen beispielsweise. Ne. Also gibt es viel im Autobahnbereich, Regenrückhaltebecken oder auch jetzt im Siedlungsbereich. Gerade in kritischen Infrastrukturen, wenn irgendwas nicht überflutet werden sollte, dann sorgt man dafür, dass man Bereiche dafür schafft, wo es schadlos überflutet werden kann. Das ist in Siedlungen, sind das ausgewiesene Flächen, Becken in einer gewissen Bauform oder ja andere Bauwerke. Und die Möglichkeit, das jetzt beispielsweise mit Tanks zu machen, eröffnet auch, sage ich mal, jetzt für den Privatmann oder auch für den Grundstückseigentümer eigene Methoden und eigene Ziele auch, Regenwasser zurückzuhalten, weil damals war auch tatsächlich der einzige oder der Hauptzweck dieser Regenwasserrückhaltung eben diese Spitzenabflussreduzierung. Heute kommen noch viel mehr Ansprüche wie eben die Regenwasserrückhaltung dazu im Sinne der Regenwassernutzung.
Und es war eigentlich dann das erste Mal möglich, unterirdisch zurückzuhalten. Die Mulden sind ja überirdisch.
Genau, ja, also die Zisternen bzw. Tanks in dieser Bauform ermöglichen eine unterirdische Rückhaltung, relativ einfach zugänglich und im Gegensatz zu den klassischen flächenverbrauchenden Überflutungsschutzmaßnahmen jetzt im Siedlungsbau oder im größeren Stile. Und der Vorteil der unterirdischen Nutzung ist eben ein minimaler Flächenverbrauch bei relativ groß möglichen Voluminas. Und eben die kombinierte Möglichkeit aus Regenwasserrückhaltung und Regenwassernutzung. Dezentral heißt also auch direkt vor Ort, weil solche zentralen Maßnahmen wie große Überflutungsbereiche, Becken, die sind meistens außerhalb von Siedlungen oder von der Infrastruktur entsprechend auch gelegen, dass sie kein Schaden entstehen kann und somit für eine Nutzung schon wieder nicht in unmittelbarer Nähe.
Inwiefern würdest du sagen, hat der Klimawandel die Anforderungen und Herausforderungen beim Regenwassermanagement insgesamt verändert?
Sehr deutlich. Also hat er einen sehr deutlichen Einfluss. Vor allem, es regnet jetzt ja nicht unbedingt mehr im Schnitt als die vergangenen Jahre. Aber aufgrund der geänderten oder, sage ich mal, der sich entwickelten Starkregenereignisse der letzten Jahre, die besonders Auswirkungen auf kurze, heftige Regenschauer haben, die sich deutlich erhöht haben, bedeutet das natürlich einen erhöhten Spitzenabfluss. Das heißt, wenn es mehr regnet in kürzerer Zeit, haben wir einen höheren Abfluss und genau eben diesen Fall, was eigentlich eine Regenwasserrückhaltung oder eine im Sinne des Überflutungsschutzes erfüllen müsste, haben gestiegene Anforderungen dadurch. Das heißt, wir müssen unsere Städte auch etwas anpassen an die heutigen Ereignisse. Ja, also es fällt nicht mehr Regen, aber eben diese Starkregenereignisse nehmen zu. Und dementsprechend sind immer mehr Einrichtungen gefordert, die eben diesen Spitzenabfluss zu reduzieren. weil auch die Kanalisationssysteme auf eine gewisse Jährlichkeit ausgelegt sind und sowieso seit Jahren eigentlich schon klagen, dass sie überlastet sind. Und gerade dann sieht man es, dass wieder aus Gullis oder Abläufen das Wasser anstaut und herausdrückt. Das kann man eben mit einer Regenwasserrückhaltung wahrscheinlich nie ganz vermeiden, aber doch zumindest die Gefahren etwas abmindern.
Welche modernen Technologien und Produkte, wie beispielsweise Regenwassertanks, über die wir schon gesprochen haben, stehen heute zur Verfügung, um jetzt eben genau diesen Herausforderungen effektiv entgegenzuwirken?
Also, ich beschreibe das jetzt mal im Vergleich zu dieser damaligen Situation oder der traditionellen Situation, wo man das in Beckenform gemacht hat oder auch in Überflutungsbereichen, jetzt speziell in Bezug jetzt auf Tanks oder sowas. Ne? Da gibt es ja Möglichkeiten, entsprechend aus Kunststoff oder aus Beton solche Körper zu bauen oder zu vergraben. Es gibt auch die Möglichkeit, beispielsweise mit unseren Blockregolen einen individuell gestaltbares Volumen quasi durch Ergänzung der einzelnen Module zu einem Gesamtvolumen inklusive einer Einschweißung mit einer dichten Folie, sowas auch vor Ort auf gewisse Volumen anzupassen, hat einen riesen Vorteil, dass die gewohnte Eigenschaft von solchen Blöcken, die sehr schwerlasttauglich sind, diese zu nutzen in Logistikflächen oder in Schwerlastflächen, aber auch die individuelle Gestaltbarkeit der Volumina sind dann an den örtlichen Gegebenheiten individuell immer super anpassbar. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt neu, ne? Also solche Versickerungskörper baut man auch schon länger ein, aber eben die Kombination mit einer verschweißbaren Folie und vor allem mit einer Kombination einer Drosseleinrichtung, die auch schon länger gebraucht wird, sage ich mal, in der Entwässerung, aber den Abfluss aus einer solchen Regenwasserrückhaltung auf ein gewisses Niveau drosselt, dass die Kanalisation quasi immer nur einen Teil des anfallenden Regenwassers auffangen muss. Das Gros wird dann quasi in diesen Blöcken oder in einem Regenwassertank zwischengespeichert und kann dann zeitverzögert abgegeben werden. Und das ermöglicht vielen, vielen Kanalisationen ein bisschen eine Durchschnaufzeit, ne, oder eine gewisse Reaktionszeit, um eben diese nicht zu überfüllen und dann an tieferen Stellen eine Überschwemmung zu riskieren.
Wie würdest du hast schon eins genannt, die individuelle Anpassung der Volumina, aber gibt es noch Unterschiede, Vor- und Nachteile von eben solchen Regolen im Vergleich zu Tanks?
Ja, da jedes Projekt auch irgendwie individuell unterschiedlich ist, kann man so schwierig sagen, was besser geeignet ist. Also wenn ich jetzt mal eine fertige Zisterne, die haben ja dann gewisse vorgegebene Volumengrößen, beispielsweise 10 Kubik, 15 Kubik, 20 Kubik. Wenn man jetzt 16,8 braucht, ne, und vielleicht auch nicht den Platz hat, um irgendwo eine größere Zisterne oder einen größeren Tank einzubauen, dann kann man mit einer kommunizierenden oder zwei kleineren kommunizierenden Einheiten aus Blockelementen vielleicht ein wenig geschickter agieren. Ne. Die Blöcke sind durch ihre relativ kleinen Maße stapelbar in Länge, Breite, Höhe und bieten somit viel mehr Flexibilität, wenn der Baugrund halt eben in gewissen Bereichen nicht mitspielt. Bei Tanks ist es der Riesenvorteil, ich mache eine Baugrube, ich setze den Tank rein, der Tank ist schon ab Werk dicht, das heißt, er muss nicht auf der Baustelle noch abgedichtet werden. So hat auch der Tank deutliche Vorteile gegenüber anderen Lösungen. Aber wie gesagt, das ist immer individuell zu betrachten. Aber in der Regel haben wir auch immer eine gute Hand dabei zu empfehlen, was denn jetzt in dem Falle eines Projektes der richtige Ansatz wäre.
Eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Wie sieht so ein klassisches Regenwassermanagement-Projekt, Bauprojekt mit einem Regenwassertank aus? Also wie ist das aufgebaut, rein von den Bestandteilen her? Und ja, wie wird das schlussendlich auch geplant?
Ja, grundsätzlich machen sich ja die Planenden immer Gedanken, was machen sie mit dem Regenwasser? Gerade bei innerstädtischen Projekten ist es schwierig oder ist es meist mit Komplikationen verbunden, an eine Kanalisation anzuschließen. In Berlin kriegen sie das wahrscheinlich kaum noch unter. In Karlsruhe oder woanders hat man vielleicht noch die ein oder andere Kapazität in der Kanalisation. Aber in der Regel ist es mit einer Einleitbeschränkung verbunden. Wenn man Regenwasser in eine Trennkanalisation einleiten möchte, wird einem sozusagen eine Einleitbegrenzung vorgeschrieben. Und anhand dieser Einleitbegrenzung kann man sich seine Menge an zurückzuhaltenem Regenwasser errechnen. Das ist sozusagen die Entscheidung eines Planenden. Und dann werden Überlegungen gemacht, wie wird diese Volumen sichergestellt, über Blöcke, über Tanks oder über andere Lösungen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, beispielsweise auf Dachflächen, Retentionsdachflächen zu machen, so auch, dass da ein Teil abgenommen wird. Also da gibt es immer Überlegungen, welche Flächen hat man zur Verfügung, wie ist der Baugrund, kann zum Teil vielleicht sogar noch versickert werden. Und dann wählt man idealerweise eine Kombination aus mehreren Möglichkeiten, um sich auch gegenseitig abzusichern und allgemein diesen Spitzenabfluss mit auch natürlicheren Maßnahmen, wie jetzt grünen Dächern oder etwas anderen, nicht so glatten und total versiegelten Oberflächen zu gestalten. Und so in Summe geht man so voran, um nicht zu sagen, meine Fläche ist einfach zu 100% versiegelt und ich brauche eine wahnsinnig große Regenrückhaltung, weil das ist ja auch immer eine Kostenfrage. Ja, und von den Bestandteilen her wird dann eben geschaut, wie groß ist die Einleitbegrenzung, ne? Also wie viel Liter pro Sekunde darf ich dem Kanalisationsnetz oder auch beispielsweise einem Bach, einem Fluss oder einem Oberflächengewässer zuleiten, ohne dass es quasi überbeansprucht wird. Ne? Man kann ja auch nicht einfach gleich einem kleinen Bach einen externen Zufluss von so und so viel Liter pro Sekunde zumuten, weil man weiß ja nie, was einen Kilometer weiter passiert. Dementsprechend ist da die Behörde oder der, sag ich mal, der Genehmigungsträger in der Verantwortung, da eine Entscheidung zu treffen, eine Vorgabe zu geben. Und wenn man dann eine Einleitbeschränkung in Form von Liter pro Sekunde hat, dann wird das in der Regel mit einem Drosselschacht oder einer Blende oder anderen Möglichkeiten gestaltet, um sicherzustellen, dass das Regenwasser eben entsprechend auf dem eigenen Grundstück verbleibt. Interessant wird's, wenn es beispielsweise noch eine kombinierte Nutzung geben sollte. Also man sagt, ich möchte das Wasser aber auch noch zu Gießzwecken für meine Grünflächen benutzen, für meine Dachbegrünung. Kann man das nicht in einem System regeln? Ja, das können wir. Das ist eigentlich im Prinzip auch einfach nur eine Rechnungsgeschichte. Wir können die Anlagen so auslegen, dass ein gewisser Teil für die Regenwasserrückhaltung, aber auch ein gewisser Teil immer ständig zu Gießzwecken zur Verfügung ist. Das ist einfach eine Einstellungssache. Das ist kein großes Hindernis.
Du hast schon die Anforderungen an Planer genannt mit der Einleitbegrenzung. Was gibt's noch für spezifische Anforderungen jetzt speziell für einen Planer, einen Architekt bei der Konzeption und aber auch bei der Umsetzung von Regenwasserrückhaltungsanlagen?
Ja, ich kann ja mal ein paar Szenarien so gedanklich durchspielen. Also grundsätzlich ist es ja nicht immer verpflichtend, eine Regenwasserrückhaltung zu machen. Ne? Wenn man beispielsweise einen guten Boden hat, der versickerungsfähig ist, dann ist man dazu angehalten, die Versickerung zu bevorzugen. Ja, dann muss man auch nicht groß Regenwasser zurückhalten. Das passiert dann im Rahmen einer normalen Versickerungsberechnung, beispielsweise über Muldenversickerung, über Filterrinnen oder ähnliches. Eine Regenwasserrückhaltung kommt nur dann ins Spiel, wenn man entweder das Regenwasser nutzen möchte oder aufgrund der Bodenverhältnisse und der Einleitbeschränkung zu diesen Themen gezwungen wird, quasi aus baulicher Sicht. Das heißt, die erste Aufgabe des Planenden ist es abzuwägen, welche Lösung oder was kann ich mit meinem Regenwasser machen, welche Lösungen sind überhaupt möglich und welche sind in der Priorität auch gesetzesgebend oder von den Richtlinien her oder auch von den Wasserbehörden an erster Stelle. Und dann natürlich auch, was will mein Kunde, was will mein Bauherr, interessiert er sich überhaupt dafür, weil ich sage auch so, der Umgang mit Regenwasser ist ja auch nur ein Thema bei einem Bauprojekt, aber die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit und die Versorgung auch der eigenen Grundstücke, der eigenen Grünflächen mit Regenwasser, die wird für viele Bauherren immer wichtiger, auch für Kommunen und Gemeinden. Dementsprechend ist das Wort Regenwasserrückhaltung und vor allem Regenwassernutzung in solchen Gesprächen eigentlich immer auf den Tisch zu bringen. Und dann ist es entsprechenden Vorgaben zu planen, zu ermitteln, wie hoch ist der Bedarf, wie hoch ist auch der Ertrag aus meinen angeschlossenen Flächen. Ich kann nicht erwarten, dass ich von einer 3 Quadratmeter großen Gartenlaube meinen 500 Quadratmeter Garten gießen kann. Aber da gibt es auch einfache Berechnungstools oder wir, die da gerne auch unterstützen.
Und jetzt speziell Regelwerke, Normen, gibt es sowas auch in die Richtung Regenwasserrückhaltung?
Ja, für die Bemessung der Regenwasserrückhalteräume gibt es die DWA A117. Die regelt im Prinzip die Gleichung oder auch die Anforderungen bezüglich der Bemessung der Regenwasserrückhaltung. Aber das ist ein rein technisches Regelwerk, hat jetzt nichts mit einer entsprechenden Regenwassernutzung zu tun oder auch der kombinierten Geschichte. Das ist eine einfache Volumenermittlung und ist somit einfach Planungstool sozusagen, sich daran zu halten. Aber so ein gewisser Rahmen jetzt auch beispielsweise, der jetzt sagt, so und so muss das gemacht werden. Und wenn du das, dann das, das ist jetzt im Prinzip jetzt nicht, noch nicht so ausgedehnt wie andere Regelwerke.
Okay, das heißt, wo informiere ich mich dann am besten als Planer, wenn ich jetzt mein erstes Projekt vor mir habe?
Ja, dann kann man sich zum Beispiel bei uns melden, weil wir haben ja damit schon etwas Erfahrung und wissen auch, was die entsprechenden Regelwerke beziehungsweise auch Behörden fordern, welche Nachweise gemacht werden. Wie gesagt, ich würde auch nie ins Rennen gehen und sagen, ich mache ein Projekt, ich weiß noch nicht wirklich viel über das, aber ich möchte unbedingt eine Regenwasserrückhaltung oder ich muss das auf jeden Fall realisieren. Das ist immer so individuell abhängig von Bodengutachten, von Wünschen, von Vorgaben der Behörden. Da macht es schon Sinn, sich tiefer damit auseinanderzusetzen und erstmal ein paar Informationen zu sammeln und auch mal ein paar Lösungen, verschiedene Kombinationen an Lösungen zu diskutieren. Und wie gesagt, da sind wir immer gerne dafür in Austausch.
Jetzt bin ich Bauunternehmer oder aber auch eine Art Architekt, der bei der Ausführung involviert ist. Was gibt's da bei der Installation, bei der Wartung, aber auch von Regenwassertanks zu beachten?
Ja, das ist das Übliche, was man so im allgemeinen Umgang mit wasserbeinhaltenden Bauwerken machen sollte. Ab und zu mal reinschauen und reinigen. In der Regel, wenn man jetzt beispielsweise Regenwasser auch als Gießwasser nutzen möchte, dann sollte es ja eine gewisse Reinheit vorweisen. Also wenn es jetzt beispielsweise von Verkehrsflächen kommt, dann sollte man das Wasser entsprechend vorreinigen, sodass keine Schadstoffe in den Tank gelangen können, um vor allen Dingen bei längeren Standzeiten die Wasserqualität nicht allzu negativ beeinflussen. Weil jeder kennt das Problem, wenn Wasser zu lang irgendwo steht, dann wird es selbst für uns Menschen, wenn es Trinkwasser ist, irgendwann schmeckt es abgestanden, ungenießbar. Gerade bei Regenwasser, wo noch Anteile von Organik oder anderen Spurenstoffen drin sein könnten, ist dieser Effekt natürlich um einiges höher. Dementsprechend empfehlen wir da einfach, die Zisterne oder den Tank in regelmäßigen Abschnitten mal zu inspizieren und gegebenenfalls zu reinigen. Wenn das Regenwasser sehr sauber ist, beispielsweise im Nachgang an Filterrinnen, oder wenn es reine Dachflächen ohne große Verschmutzung sind, dann ist das ein sehr, sehr überschaubarer Aufwand. Also ich würde mal sagen, einmal in 10 Jahren sollte man da mal eine Reinigung durchführen, weil das Wasser hat ja auch einen gewissen Durchfluss. Also es wird ja auch genutzt. Der Tank ist unterirdisch, kein Sonnenlicht, keine Luft. Also das, was eigentlich auch die Organik braucht, um zu erblühen, ist da jetzt nicht so vorhanden. Das heißt, wir können diese Wasserqualität schon irgendwo ein gewisses Maß länger vorhalten.
Das ist für Gießzwecke nicht so schnell wie ein Pool.
Nicht so schnell wie ein Pool, genau. Ja, beim Einbau gibt es auch gewisse Dinge, auf die zu achten ist. Zum Beispiel der Grundwasserstand. Wie äußert sich der? Droht ein Aufschwimmen? Wie hoch ist der Pegel des Grundwassers quasi? Liegt der Tank im Grundwasser? Da kann man dann auch gerade im Einbau drauf achten. Die Baugrube darf auch nicht als Badewanne letzten Endes enden, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Boden nicht versickerungsfähig ist und man daher quasi eine Regenwasserrückhaltung macht. Man hebt die Baugrube aus und verfüllt sie im Anschluss dann mit Tank und Kies. Dann kann das gesammelte Regenwasser von den Oberflächen, was jetzt nicht in der Zisterne landet, aber das wird mit der Zeit beispielsweise, ja, nach ein paar Starkregen schon, eben in der Baugrube durch den ganzen Kiesanteil und nur durch diesen durchlässigen Boden quasi eine riesen Badewanne. Und das Wasser kann ja aufgrund der schlechten Bodeneigenschaften nicht wegversickern. Hm. Das heißt, da haben wir immer dann einen gewissen Anteil an Wasser stehen.
Braucht es eine Drainage?
Braucht es entweder eine Drainage oder was man empfehlen kann, ist, dass man auf jeden Fall, nachdem man die Zisterne eingebaut hat, auch den Boden, den man vor Ort ausgehoben hat, gerade der, der nicht versickerungsfähig ist, dass man den über die Zisterne einbaut, um so die Badewannenausbildung zu verhindern quasi.
Okay, dass erst gar nichts reinkommt.
dass das Wasser nicht versickern kann. Ne? Okay. Dass es in diese Hohlräume, da auch wo Kies liegt, ne, dass es da nicht reinkommt. Und wenn man da, sag ich mal, einen sehr bindigen Boden hat, Lehm, Ton oder sowas, und das dann quasi unter die über die Zisterne oder über den Tank drüber wieder einbaut, dann hat man diesen Badewanneneffekt nicht.
Okay.
Und das sind so einige Kniffe, die man da beachten kann. Aber ansonsten ist es vom Einbau her relativ überschaubar. Baugrubendetails sind da im Vorfeld schon gegeben. Ein einfaches Setzen des Tanks oder, sag ich mal, wenn man das vor Ort macht mit Blockregolen, dann wird eben der Tank oder das Volumen über Blockregolen individuell angefertigt. Und wenn man einen Tank werkseits sich einbaut oder sich organisiert und einbaut, dann entfällt auch im Prinzip die Dichtigkeitsprüfung. Ja, oder man muss nicht nochmal extra dafür sorgen, dass der Tank dicht ist. Bei vor Ort geschweißten Regolen sollte man das immer tun, um auch die Dichtheit nachzuweisen. Und ansonsten ist da nicht viel zu beachten. Im Bereich der Belastung, Zisterne oder ein Regenwassertank ist eigentlich jetzt nicht dafür gemacht, unterhalb von schwer befahrenen Flächen gebaut zu werden. Das sollten wir eigentlich generell bei Bauteilen vermeiden. Aber eine moderate Befahrung beziehungsweise auch eine Stellfläche, wo beispielsweise auch mal der ein oder andere LKW sich abstellt, ohne große dynamische Belastung, da fühlt sich jeder Tank wohl.
Also keine hohe Frequenz im besten Fall?
Ja, also jetzt nicht unbedingt unter eine Logistikfläche, die wo die LKWs Dreh-, Beschleunigung-, Bremswege haben oder Rangierwege oder die Zufahrt beispielsweise, sondern eher in den Bereichen am Rand, wo mal sich einer abstellt oder ansonsten fast nicht drüber fährt. Das wäre zumindest in Logistikflächen die geschicktere Variante. Ich sag mal, im kommunalen Bereich hat man da aufgrund von Platzproblemen vielleicht nicht immer freie Auswahl an eben der Stellfläche. Da lohnt sich dann der Blick darauf, vielleicht das doch mit Blockregolen zu machen, weil die von der Bebauung da noch ein bisschen besser sind. Oder man achtet beim Einbau drauf, indem man einfach eine lastabtragende Betonplatte oberhalb von der Zisterne einbaut. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, wie man das Ganze sicher machen kann. Ist alles immer eine wirtschaftliche Frage.
Guter Punkt, das Thema Wirtschaftlichkeit. Ich meine, so ein Regenwassermanagementprojekt, ein größeres vor allen Dingen auch, ne, worum es ja auch bei den großen Regenwassertanks geht. Ne, viel Volumen, das heißt viel Fläche, große Fläche, wo das Wasser auch herkommt. Große Projekte, oft in Logistikflächen, Städten, da spricht man dann schon von einer höheren Investition, wenn man so ein ganzheitliches Konzept umsetzen will. Welche Rolle spielt hier die öffentliche Hand, also Städte, Gemeinden, bei der Förderung? Also wenn ich jetzt ein Planer bin, wie kann ich meinem Auftraggeber da auch unterstützen und Informationen liefern?
Ja, zumindest bin ich auch irgendwo der Ansicht, dass es in vielen Verbänden oder auch in vielen Gemeinden in der Bundesrepublik bereits auch schon eine gewisse Pflicht gibt, Zisternen einzubauen. Ich meine, Hessen hat da in die Richtung schon was. Ich finde es immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, sowas verpflichtend zu machen. Ich würde mich viel mehr über Förderprogramme, Aufklärungsarbeit und positive Werbung dafür freuen, wenn Gemeinden und Kommunen bzw. die öffentlichen Hand mehr Anreize schaffen, nicht nur finanzieller Ebene, sondern vor allem auch in der Nutzungsebene, was man damit viel mehr erreichen kann. Natürlich spielt auch die Niederschlagswassergebühr eine Rolle, wenn man jetzt sein halbes Regenwasser nutzt und gar nicht mehr einleitet, ne, oder auch entsprechend gedrosselt einleitet, sollte man dafür auch ein bisschen profitieren. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Es gibt schon viele Initiativen, die eben den Bau von solchen Tanks oder auch anderen Lösungen, die mit Regenwassermanagement, Überflutung oder Starkregenvorsorge zu tun haben, die bereits gefördert werden. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass sowas in der nächsten Zeit nicht noch mehr gefördert wird. Und unsere Aufgabe ist dabei auch so ein bisschen darauf, den Leuten zu zeigen, wie einfach das eigentlich ist, wie jeder mehr Regenwasser nutzen kann. Und dass es nicht einfach nur ein Tank sein muss im Garten beispielsweise oder eine Regenrückhaltung auf der Fläche. Man kann so viel mit dem Regenwasser anstellen oder auch in Kombination. Jetzt, wo wir auch in der digitalen Welt landen, können wir auch sowas viel besser überwachen, steuern, aufzeigen, in Dashboards darstellen, sodass gerade für auch die Kommune an sich und selbst als Nutzer natürlich da völlig neue Möglichkeiten der Personalplanung, der Einsatzplanung, aber auch der Überwachung und der vorbeugenden Überflutungsvorsorge eingehen kann, völlig neue Wege. Und das ist das große Ziel, das wir auch irgendwo haben, dafür eine Zugänglichkeit zu schaffen, relativ einfache, für jeden nutzbar, ob das jetzt jemand ist, der einfach nur sein Regenwasser auf seinem Grundstück nutzen will, seinen Füllstand überwachen möchte und wissen will, ob er mit dem vorhandenen Wasser überhaupt noch seine Grünflächen bewässert bekommt, ob er rationieren muss oder ob er Trinkwasser tatsächlich verbrauchen muss, was ja generell eigentlich am besten zu vermeiden ist, bis hin zu Smart City-Bereichen, wo jetzt Füllstände oder bodenfeuchte Werte alles zusammenlaufen und dann quasi dem Personal oder der Stadt sagen, welche Bereiche gerade Wasser benötigen und wo man auch Wasser herbekommt. Und sowas kann man dann auch super optimieren, sodass ein entsprechender Personaleinsatz optimal verläuft. Und das ist die Zukunft, die wir uns so ausmalen. Und wir sind fest davon überzeugt, dass diese Gedanken gar nicht so doof sind, weil sie ja auch wirklich in irgendeiner Weise die Effizienz steigern sollen. Und da bin ich mal gespannt, was noch kommt, weil gerade jetzt die Verbindung von Regenwasser und Smart, die stelle ich mir durchaus zukunftsträchtig vor.
Ja, es geht ja im Endeffekt um zwei große Themen. Einmal um das Thema Sicherheit, Wasser als Gefahr gut steuern zu können. Und einmal aber auch um eben, wie du jetzt gerade erklärt hast, wie kann ich Regenwasser nutzen,
wenn ich es schon zurückhalte.
Zurückhalten muss, wenn es auf meinem Grundstück bleibt, gerade als Unternehmen, auf Logistikflächen oder innerstädtisch und einfach diese Ungleichheit von Trockenphase zu Starkregen ausbalancieren kann ein Stück weit. Und
ja, also ich finde es super interessant. Klar, also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen und ich habe ja eigentlich immer auch viel zu sagen gehabt zu den Themen der Regenwasserbehandlung und Versickerung. Für mich ist die Regenwasserrückhaltung auch ein, jetzt kein neues Thema, aber ein Thema, das jetzt für uns an Bedeutung gewonnen hat im Vergleich der letzten Jahre. Und ich finde besonders diesen Ansatz spannend, eine gemeinsame Kombinationsnutzung zu haben aus eben einer Regenwasserrückhaltung, um gedrosselt beispielsweise in einen Bach oder in einen Kanal abzuleiten, mit einer gemeinsamen Regenwassernutzung, dass halt ein gewisses Volumen als Gießwasser zur Verfügung gestellt wird und das andere dann als Regenwasserrückhaltung. Ja, da hat man nämlich vor allem eine Baumaßnahme, zwei Nutzen. Ja, also die Baugrube muss ohnehin ausgehoben werden. Man muss sowieso etwas verbauen quasi. Warum dann nicht noch den ein oder anderen Kubikmeter mehr, um auch Puffer zu haben für das eigene Gießwasser? Und jetzt kommt es noch dazu, wenn man das Ganze smart macht und beispielsweise Wettervorhersagen noch mit einbindet, in ein gewisses Modell, so kann man beispielsweise, wenn ein Starkregen angekündigt werden, auch seine komplette Zisterne leeren, solange es noch nicht regnet und hat ein wunderbar großes Volumen zur Verfügung und könnte dadurch proaktiv Starkregenschäden auf dem eigenen Grundstück vermeiden. Und dahin muss es gehen, ganz klar.
Ganz klar. Wird halt dadurch natürlich auch deutlich komplexer, solche Bauprojekte zu planen, Regenwassermanagement zu planen.
Definitiv, ja.
Aber ja, dafür sind unter anderem wir da, Dafür genau. Klären wir auf in unserem Podcast oder auch auf unserer Webseite. Wenn es aber ganz konkret um Fragen zu einem Projekt geht, dann wirklich ist es am besten, sich frühzeitig zu melden.
Genau.
Damit es einfach ganzheitlich und vielleicht sogar smart geplant werden kann.
Würde uns sehr freuen. Da sind wir sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wir wissen, dass es wichtig werden wird. Und ich sag mal so, mittlerweile ist ja fast jede Generation irgendwo digital unterwegs. Also sollte das auch kein Hemmnis sein. Und insofern macht es eigentlich sehr, sehr viel Sinn, diese beiden Welten aus digital und Wasser verschmelzen zu lassen. Viel mehr noch, als es aktuell schon ist. um einfach die Nutzung, die professionelle Nutzung von Regenwasser beziehungsweise auch die vorsorgeorientierte Regenwasserrückhaltung effizienter zu gestalten.
Mhm. Torin, vielen Dank für die vielen Informationen.
Gerne.
Und die Diskussion.
Freut mich sehr, dass ich auch wieder hier sein durfte.
Ja, schon länger her.
Genau.
Und ja, alles Gute an dich.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.